wir wissen es ja auch an der Anfangszeit der Säuglingsnahrung, da hat man rumexperimentiert, da sind ganz viele Kinder gestorben, weil sie einfach diese Milch auch gar nicht vertragen haben. Ne?
Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Stillleben. Mein Name ist Mila Weidlofer und mir gegenüber sitzt die braungebrannte Version von Katrin Bautsch.
Die braungebrannte, ja.
Ja, mitten im Sommer.
Ja, mitten im Sommer.
Ein schöner Tag.
Ich werde schnell braun.
Ja, merkt man.
Tatsächlich auch.
Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was mich persönlich total interessiert, weil ich Neurodermitikerin bin. Du mir in ganz vielen Fällen die Augen geöffnet hast, was Milchprodukte angeht. Ich bin mein ganzes Leben durch sämtliche Hautkliniken und zu verschiedensten Hautärzten geschleppt worden, weil ich eine der ersten in meiner Familie bin, die diese Krankheit hat und auch schon als Kind hatte. Und es halt irgendwie nicht, also es ist ja eigentlich immer irgendwie vererbt, aber irgendwie hat das niemand in meinem direkten Umfeld. Das heißt, für alle anderen war das erstmal ein großes Fragezeichen, als dieses Kind mit dem Abstillen, also meine Mutter hat mich über ein Jahr gestillt und mit dem Abstillen kam dann meine Neurodermitis. Und von da an ging es los. Ich musste, als die Beikost anfing, Kartoffeln und dann eine Woche Reis und dann eine Woche Möhre essen, um zu gucken, ob es daran liegt. Nein, daran lag es nicht. Ewige Zeiten ging es darum, ob ich irgendwelche Produkte nicht vertrage, ob es an irgendwelchen Obstsorten, Zitrusfrüchten etc. liegt. Aber worauf niemand kam, waren Milchprodukte. Und zwar waren es die 90er. Und in den 90ern wurde die Milchwerbung, also richtig so, ich weiß nicht, ob es auch auf Litfaßsäulen war, aber ich erinnere mich auf jeden Fall an so Zeitschriften, wo es einfach Werbung von der Milchlobby gab. Wo irgendwie so NSYNC oder irgendwelche anderen Boygroups ein Milchbad hatten und dann wurde geworben damit, hast du auch schon genug Kalzium getrunken, so ungefähr.
Hast du schon genug Kalzium getrunken, Milch macht müde Männer munter, ne?
Ganz genau.
Aber diese Milchlobby oder sagen wir mal so, dass Milch ein Kalziumlieferant ist, das hatten wir ja schon zu meiner Zeit. Also ich bin als in den 60er Jahren in die Schule gegangen und da gab es Schulmilch. Und ich musste jeden Tag einen Viertel Liter Milch trinken in der Schule, damit ich eine gute Kalziumversorgung habe. Und heute wissen wir, dass Milch ja den Körper nicht so gut tut und eher ein Kalziumräuber ist, also aufgrund der Übersäuerung des Körpers, ne? Und natürlich hat Milch Kalzium, ja, ist ein Kalziumlieferant, aber nicht bei uns Menschen, sondern da raubt es eher uns das Kalzium. Und wir wissen auch durch Untersuchungen, dass Länder, in denen keine Kuhmilch in dem klassischen Sinne konsumiert wird, da gibt es auch keine Osteoporose beispielsweise.
Magst du noch mal kurz erklären, was Osteoporose ist?
Osteoporose ist bei uns meist im Alter eine Erkrankung, wo die Knochen einfach entmineralisiert werden und spröde werden. Und wir haben auch eine ganz renommierte Rheumaklinik in Berlin, ne, Berlin-Zehlendorf. Da wird auch sehr viel geforscht und die Rheumatologen warnen vor Milch, also Kuhmilchkonsum. Also empfehlen nicht mehr als 80 Milliliter Kuhmilch als Erwachsene zu konsumieren pro Tag. Und das heißt alles, ne? Joghurt, Käse, Milch, Latte Macchiato. Und wenn man sich dann wiederum die Beikostempfehlungen, die ja offiziell herausgegeben werden, für Kinder ansieht, dass Kinder 200 Milliliter Kuhmilch als Brei mal ruhig essen können, ja, da frage ich mich, wo die Reise hingeht.
Ja, und darüber sprechen wir jetzt. Also, wir kommen später nochmal zum Thema Neurodermitis zurück, aber jetzt sprechen wir erstmal über die Sinnhaftigkeit von Milchprodukten bei gestillten Kindern in der Beikost. Und wir sprechen darüber, für wen ist Kuhmilch eigentlich gemacht?
Ja.
Und wieso hat Kuhmilch, ja, haben wir jetzt auch schon angedeutet, in unserer Gesellschaft so einen hohen Stellenwert? Und in welchen Gesellschaften hat Kuhmilch gar keinen hohen Stellenwert mehr, weil die vielleicht schon ein bisschen weiter sind mit ihrer Ernährungspyramide? Aber erstmal zum Start und zu dem, was wir oder was viele von uns Müttern, von ihren Kinderärzten, von ihren Kinderärztinnen gesagt bekommen, wenn es losgeht mit der Beikosteinführung. Hoffentlich sind eure Kinderärzte soweit und sagen euch, mit Ende des 6. Monats dürft ihr beginnen und nicht früher. Und dann gibt es viele, die sagen, so wie mein Kinderarzt in Berlin damals auch, also der, den ich bei meinem Sohn hatte, und dann geben sie mal schön jeden Tag einen Löffel Joghurt. Und dann habe ich gefragt, warum? Und dann hat er gesagt, das ist gut für die Darmflora. Und das ist gut, damit das Kind keine Kuhmilchallergie bekommt.
Ja, da frage ich mich, ne? Wenn ich jetzt die Voraussetzung habe, aus welchen Gründen auch immer eine Kuhmilchallergie zu entwickeln oder auch eine andere Allergie zu entwickeln, dann werde ich die entwickeln. Egal, ob ich jetzt ganz früh mit den Allergenen in Kontakt komme oder später. Also das Gleiche hatten wir ja schon mit Gluten, ne? Dass wir wussten, also es gibt Kinder, die auch auf Gluten, Zöliakie, ne? Das ist eine ganz dolle Stoffwechselerkrankung, Darmerkrankung. Aber ich vermeide nicht die Zöliakie, wenn ich früher mit Gluten anfange, beziehungsweise ist es auch in diesem Kontext egal, ob ich jetzt feststelle mit 4 Monaten, ob das Kind eine Zöliakie hat oder mit 6 Monaten. Da denke ich, je später, desto besser, weil dann ist dem Kind Leid erspart geblieben für 2 Monate. Und du sagtest ja, andere Nationen sind schon weiter als wir. Ja, die Kanadier beispielsweise haben Kuhmilch komplett aus ihrer Ernährungspyramide genommen und das schon seit vielen Jahren. Ist jetzt auch nichts Neues, weil Kuhmilch ist für Kälber. Und Kuhmilch hat eben halt Aufgaben, dass Kälber gleich sofort aufstehen und laufen können. Und Kühe, ich sage mal gerne, Kühe haben viel Horn und wenig Hirn und Menschen haben viel Hirn und wenig Horn. Und wir sind keine kleinen Kühe. Natürlich ist es okay, früher, ne, zu der Zeit als Haustierhaltung erstmal überhaupt entwickelt wurde, dass wir schnell in den nördlichen Ländern, wo lange Winter sind und so, schnell Lebensmittel hatten, die wir verarbeiten konnten in Form von Kuhmilch. Aber die Milch damals war auch anders, als sie heute ist, wo sie so verarbeitet ist. Und sie ist uns zuträglicher, wenn sie so von der Kuh kommt, als wenn sie noch homogenisiert, pasteurisiert etc. pp. Wird. Und es gibt einen Professor, Professor Melnick, der forscht sehr viel zu Kuhmilch, eben halt auch in Bezug auf Prostatakrebs. Man kann jetzt schon nachweisen, dass Jungs, die eben halt viel Milch konsumiert haben, viel Milchprodukte konsumiert haben, eher eine Tendenz zur Prostatakarzinombildung haben. Als andere, ne? Das ist auch wieder kulturell, wie viel essen wir und trinken wir davon. Und auch die schwere Akne ist im Zusammenhang mit Kuhmilchprodukten gebracht worden.
Mhm.
Also da gibt es wirklich eine tolle Forschung und das heißt jetzt nicht, ich bin jetzt auch nicht so komplett anti, ne? Niemals, never ever. Ich trinke auch ein Latte Macchiato und auch mache mir auch eine Milch rein, aber man sollte schon gucken, wie viel konsumiere ich. Und da halte ich mich jetzt schon an diese Vorgaben, jetzt von den Rheumatologen beispielsweise. Und wir wissen ja auch, dass Kuhmilch eben Entzündungsreaktionen im Körper auslösen kann und insbesondere bei Kindern. Und zwar bei Kindern insbesondere im ersten Lebensjahr.
Genau, und dann kommen wir genau auf das wichtige Thema, was man natürlich auch oft in Gesprächen mit anderen Eltern hat, wenn man dann anfängt zuzufüttern. Gibt den Abendbrei, womit macht ihr den? Stimmt das, dass eure Kinder besser schlafen, wenn da Kuhmilch reinkommt? Und da stellen sich mir schon erstmal die Nackenhaare auf, weil ich mir denke, und du kannst das ja auch bestätigen, Katrin, ein Kind, was voll gestillt wird mit arteigenen Milch, dem könnte man ja theoretisch, wenn man ihm überhaupt einen Abendbrei gibt, also wenn man überhaupt auf der Breischiene unterwegs ist, diesen ja auch mit Muttermilch geben.
Ja.
Also würde sich doch für mich am ehesten anbieten.
Aber
warum stopfe ich in dieses Kind dann Kuhmilch rein, um es schlafen zu machen? Also was ist der Sinn dahinter? Nicht, dass wir das jetzt hier euch als Tipp mitgeben wollen, sondern eher als vielleicht auch Gedankenanstoß zu sagen, irgendwas ist da doch schief in dieser Welt, dass man das empfiehlt, oder?
Das sind doch immer noch die alten Mythen, die wir früher auch hatten, die wir schon vor 30 Jahren hatten, vor 40 Jahren, vor 50 Jahren. Abends einen schönen dicken, fetten Brei und dann schläft das Kind besser. Mag ja auch so sein, wenn man vollgestopft ist, dass man vielleicht eine Stunde länger schläft oder nicht. Aber die andere Frage, die ich mich ja stelle, ist, wir ernähren unsere Kinder möglichst arteigener Milch, das heißt mit Menschenmilch, weil wir Menschen sind. Und wenn Kinder diese Milch nicht mehr benötigen nach dem Abstillen, auch wenn ein Kind sich selbst abstillt, dann entscheidet es und sagt, ich brauche das nicht mehr. Warum soll ich dann zu einer Milch eines anderen Säugetieres greifen? Und die Milch, die uns ja am nächsten wäre, wäre tatsächlich von Gorillas. Zum Beispiel, ne? So. Aber eine Gorillamutter würde ja auch nicht losgehen und bei der Schimpansenmutter sagen, gib mir mal die Milch her. Ich still nicht mehr. Ne? Wenn nicht mehr gestillt wird, das Kind nicht mehr genährt wird an der Brust, dann ist es so und dann essen die Früchte und Obst und Gemüse und Brot und alles. So wie unsere Kinder ja auch. Nur wenn Mütter sich dazu entschließen, frühzeitig abzustillen von sich aus, weil sie das gerne so möchten, dann sollte man natürlich zur Prämilch greifen, aber nicht zur frischen Kuhmilch. Im ersten Lebensjahr bitte keine Kuhmilch.
Okay, und warum im ersten Lebensjahr keine Kuhmilch? Also ich glaube, dieses Thema, vielleicht kennt das, hat man das ja auch schon mal im Freundes- oder Bekanntenkreis gehört. Mein Kind hat sich ja mit 7 Monaten selber abgestillt. Und also da haben wir in der anderen Folge, ich glaube in der Abstillfolge oder in der Einschlafstillenfolge schon öfter mal drüber geredet, dass sich kein Kind in diesem Alter selber abstillt. Da definitiv ist irgendwas anderes nicht im Argen.
Ja.
Aber ich kenne zum Beispiel aus dem erweiterten Familienkreis eine Geschichte von einem Kind, was dann mit 6 Monaten sich angeblich selber abgestillt hat, was aber auch mit 6 Monaten angefangen hat, Kuhmilch zu trinken. Und zwar schöne, warme Milch mit Honig abends. Und dann das präferiert hat. Und das Kind ist halt, also vor der Muttermilch, das hat dann gesagt, ich werde lieber die. Und das hat der Mutter auch gut gepasst. Und dann hat es mit 6 Monaten nur noch wirklich nicht Prämilch bekommen, sondern damals Kuhmilch. Mhm. Und das Kind ist aufgegangen wie ein Hefekloß. Mhm. Na klar, also es ist halt viel fetthaltiger als unsere Milch oder nee, Zucker.
Deutlich, deutlich mehr Eiweiß.
Ach, siehst du.
Also Kühe sind, wie gesagt, das sind ja Nestflüchter. Und die müssen eben halt einfach ganz schnell Muskel und ganz schnell auch wachsen. Die müssen sich einfach schnell entwickeln, weil die sofort stehen und laufen. So wie Pferde, so wie Gazellen und die wie Giraffen.
Ja, aber wenn du das jetzt so sagst, klingt das ja total positiv. Dann denkt man sich, ja klar, mein Kind soll schnell stehen und laufen können und soll sich schnell groß entwickeln.
Ja, so wird es ja auch im asiatischen Raum kommuniziert. Dass eben nicht gestillt wird, ne? Also die haben ja jetzt die gleiche Entwicklung wie wir, sondern dann eher die Prämilch angepriesen. So, schaut euch mal die Europäer an, die Amerikaner, die Nordländer, ne? Das sind große, hübsche Menschen, helle Haut, helle Haare und die trinken alle Kuhmilch. Genau.
Okay. Aber
genau so ist es.
Aber wieso soll ich jetzt meinem Kind diese tolle schnell Milch, die schnell laufen lässt. Warum soll ich ihnen diesen vorenthalten?
Menschen sind ja, also Muttermilch hat einen sehr niedrigen Eiweißgehalt. Ne? Also 0,9% ist unsere Milch, unsere arteigene Milch, also sehr eiweißarm. Und das ist dem Wachstum des Kindes angepasst und dem Stoffwechsel des Kindes für eine gesunde Organentwicklung, Knochenentwicklung, Muskelentwicklung. Wir haben einen relativ schwankenden Fettgehalt in der Milch, also tatsächlich von, das ist wirklich ganz, ganz individuell. Das ist ja auch mit neben den Vitaminen.
Du musst es nochmal sagen, weil du das Mikrofon angefasst hast.
Ganz individuell neben den Vitaminen ist das das Einzige, was wir über die eigene Ernährung beeinflussen können. Und das Fett, die ungesättigten langkettigen Fettsäuren, die brauchen wir zum Beispiel für den Hirnstoffwechsel, weil unser Gehirn ja riesengroß ist. Im Gegensatz zu Kuhhirn oder Pferdehirn oder Elefantenhirn, wissen wir ja auch, ne? Und das macht eben den Unterschied. Wir Menschen sind eben vom Stoffwechsel und von den Bedürfnissen, die wir für unser Wachstum, für unsere gesunde Entwicklung brauchen, anders als Huftiere. Mhm. Und ja, wenn es nicht anders geht, dann muss man zu Alternativen greifen. Aber wir wissen es ja auch an der Anfangszeit der Säuglingsnahrung, da hat man rumexperimentiert, da sind ganz viele Kinder gestorben, weil sie einfach diese Milch auch gar nicht vertragen haben. Ne? Mhm. Und nochmal, wer Kuhmilch konsumieren möchte, wer die gerne trinkt und mag, das ist eine freie Entscheidung. Jeder, ne? Wir haben Zugang dazu, das ist okay, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ein Kind im Säuglingsalter benötigt keine Kuhmilch, außer die Prämilch natürlich, wenn nicht gestillt wird. Die ist ja auch auf Kuhmilchbasis, die ist ja aber modifiziert. Die ist dem Stoffwechsel des Säuglings angepasster gemacht worden.
Und wenn du jetzt sagst, im ersten Lebensjahr keine Kuhmilch und auch keine Kuhmilchprodukte, bedeutet das einfach, warum soll man das weglassen? Also klar, ne, die Art eigene Milch versorgt das Kind mit allen wichtigen Dingen. Solange ich stille, braucht mein Kind nicht einen extra Calciumlieferanten oder was auch immer. Und die Laktoseintoleranz entwickelt sich ja erst mit drei
Jahren. Entwickelt sich später, ja. Das ja das physiologische Abstillalter auch ist. Ja. Ein Kind würde sich physiologisch zwischen 3 und 5 ungefähr abstillen. Das sind so die Angaben. Und dann brauchen wir keine Milch mehr.
Ja.
Und deshalb entwickeln Menschen dann eben halt eine Laktoseintoleranz, weil sie den Stoff, um die Laktose zu spalten, nicht mehr produzieren. Hm. Klar, wenn ich jetzt Milch, es gibt ja auch andere Völker, die haben Schafsmilch, die haben Ziegenmilch, die nehmen Kamelmilch, die wird ja in der Regel gegoren und verarbeitet. Das ist dann nochmal eine andere Nummer, ne? Und lange nicht so viel konsumiert, wie wir Europäer über die vielen Jahre Kuhmilch ja in fast allem haben. Und Menschen, die eine wirkliche Kuhmilch-Eiweiß-Unverträglichkeit haben, die dürfen ja ganz viele Lebensmittel gar nicht essen. Also Kuhmilch-Eiweiß ist ja in Wurst, das ist ja in vielen Produkten, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Mhm. Genau, aber nochmal zurück zu diesem ersten Lebensjahr. Also gebe ich meinem Kind dann keinen Joghurt einmal am Tag, sondern, ne, so wie der Kinderarzt da in Berlin zu mir gesagt hat, sondern gebe dann alternativ, also wir sind ja auch, unser Essverhalten als Nordeuropäer ist ja auch total auf Käse, auf Butter, auf Sahne, auf all diese Kuhmilchprodukte ausgelegt. Also es gibt ja zum Glück mittlerweile ganz, ganz viele tolle und auch leckere Alternativen. Aber sind die denn in dem Sinne besser als die Kuhmilch? Also ist es besser dem Kind, und ich sage jetzt gar nicht als Alternative zur Muttermilch, sondern in diesem Szenario wird das Kind noch gestillt und es ist einfach nur im beikostfähigen Alter. Ich biete dann meinem Kind einen Sojajoghurt an oder einen Haferjoghurt. Oder ich biete ihm eine Hafermilch an in den Haferflocken statt einer Kuhmilch. Also ist das die bessere Alternative?
Wenn du noch stillst, hat dein Kind ja eine Ernährung mit arteigener Milch. Also muss ich nicht die Milch ersetzen, wenn ich noch stille.
Ja.
Und solange, ne, also man reduziert ja auch langsam die Stillmahlzeiten, also die Kinder reduzieren das ja langsam, wenn sie mit der Beikost anfangen. Und am Ende des ersten Lebensjahres sollten sie noch 2 Milchmahlzeiten in 24 Stunden haben. Und wenn ich 2-mal in 24 Stunden stille, hat das Kind eine 100%ige gute Milchversorgung. Und da brauche ich keine Alternative an Milchen. Soja empfiehlt man auch nicht unbedingt, weil in Soja einfach viel Östrogen ist, ne? Pflanzenöstrogen, und das triggert eben halt auch den eigenen Hormonhaushalt. Darauf sollte man verzichten. Aber es gibt Kokosjoghurt, es gibt, wie du schon sagtest, Haferjoghurt. Und wenn jetzt das Kind ein Brei essen möchte oder soll oder angeboten bekommen soll, oder ein Porridge als Frühstück oder was auch immer, dann kann man es natürlich mit Hafer oder mit Reis oder mit Mandelmilch zubereiten. Die Milch ist ja ein Getränk, aber wir brauchen ja nicht die Milch als Nahrung, so wie die Muttermilch. Ja. Die Muttermilch ist ja auch ein Getränk, ja, aber es ist ja Nahrung.
Ja. Und wenn ich mich jetzt vegetarisch ernähre, und wir reden jetzt gar nicht von, das Kind ist 6 Monate alt und fängt gerade an mit Essen, weil dann muss ich nicht dem Kind auf Teufel komm raus abends einen Kuhbrei, Kuhmilchbrei machen oder sowas, sondern wir reden jetzt von später, und das Kind möchte am Tisch Käse mitessen, also Kuhmilch, Käse. Jetzt mal nur auf diese Thematik, die wir am Anfang hatten, auf die entzündlichen Stoffe geguckt und auf die, ne, also einfach auf das Schlechte an der Kuhmilch geguckt. Soll ich mein Kind davon abhalten? Soll ich dem keine Kuhmilchprodukte
geben? Da kann ich tatsächlich gar nicht hundertprozentig was zu sagen. Ich weiß nur, dass frische Milch, das, was wir trinken oder was wir uns in den Kaffee gießen, diese Entzündungsreaktion bei Kindern auslösen kann. Mhm. Wie das jetzt bei der verarbeiteten Kuhmilch ist, kann ich gar nicht sagen.
Okay.
Da bin ich jetzt überfragt. Da müssen wir echt nochmal nachlesen.
Ja, ist ja gut, das nochmal so aufzudröseln, weil ich glaube, die Thematik, die ich ja selber habe mit der Neurodermitis und die leider auch beide meine Kinder mitbekommen haben, die genetische Komponente. Da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Ich habe dir damals erzählt, als ich meinen Sohn gestillt habe, der war noch klein, dass er jetzt leichte Neurodermitis zeigt. Und das war noch vor der Beikost. Mhm. Und dann hast du mir empfohlen, auf Kuhmilch
zu verzichten. Ja.
Ganz genau. Und das habe ich gemacht. Aber ich habe nicht nur auf Kuhmilch verzichtet, sondern ich habe wirklich auf alle Kuhmilchprodukte verzichtet. Ja.
Das muss man dann auch machen. Also es gibt auch Kinder, die wenn die Mutter so einen totalen Hieper auf kalte Milch aus dem Kühlschrank hat. Ne? Die Amerikaner trinken ja auch gallonenweise Kuhmilch. Dann kann es tatsächlich sein, dass das Kind, das ausschließlich gestillte Kind, der Säugling, blutige Stühle entwickelt. Weil das Kuhmilcheiweiß über die Blutbahn tatsächlich auch in die Muttermilch übergeht. Mhm. Und da gibt es allergische Reaktionen. Und wenn solche Reaktionen stattfinden, dann macht man eine komplette Auslassdiät. Und das ist wirklich gar nicht einfach, weil Kuhmilcheiweiß, sagte ich vorhin schon, in ganz vielen verarbeiteten Lebensmitteln drin steckt.
Ja.
Und da muss man, wenn man diese Auslassdiät macht, als Mutter wirklich auf komplett alles verzichten, wo irgendwie ein bisschen Molke drin ist. Also Kuhmilcheiweiß und auch Molke. Ja. Ne? Das wird ja oft als Molke deklariert, das wissen viele ja gar nicht.
Ja.
Und das ist echt ein schwieriges Thema.
Ja, also bei uns war es ja jetzt nicht sehr so aufwendig. In dem Sinne lebensbedrohlich oder beängstigend, dass da irgendwie blutige Stühle bei rauskommen, aber es war halt diese Neurodermitis. Und ich habe dann lange auf alles Kuhmilchige verzichtet, bin komplett umgestiegen auf Hafermilch, bin komplett umgestiegen auf pflanzliche Alternativen. Und also ganz privat, persönlich für mich war das schon in dem Moment natürlich genauso easy wie in der Schwangerschaft auf irgendwas zu verzichten, was ich nicht essen oder trinken darf. Aber trotzdem war es natürlich anstrengend, darauf zu achten,
definitiv,
so einzukaufen, so zu essen. Und irgendwann habe ich dann so das Gefühl gehabt, ich lasse das jetzt mal wieder weg und esse ganz normal, in Anführungsstrichen. Und das war ungefähr um die Zeit, als mein Sohn dann auch angefangen hat zu essen. Und mittlerweile verträgt der, also der hat auch nie Kuhmilchprodukte bekommen und hat auch nie einen Hieper drauf gehabt. Mhm. Bis er so 2 war und im Kindergarten gab es Joghurt oder was. Und dann fand er Joghurt toll.
Muss man es ausprobieren.
Und Zucker lecker. Aber bis heute findet das Kind, und das ist natürlich auch eine Gewöhnungssache, aber bei uns gibt es bis heute wenn es mal irgendwie sowas wie eine warme Milch gibt, gibt sie mit Hafermilch. Mhm. Und findet auch Kuhmilch ganz interessanterweise ganz, ganz widerlich. Aber genau, das ist eigentlich nur meine Erfahrung. Und um da auch nochmal den Frauen vielleicht mit unserer Folge jetzt die Angst zu nehmen, die ihnen ja auch von Kinderärzten oft gemacht wird, dass das Kind dann einen Kalziummangel haben könnte oder einen Eisenmangel haben könnte oder. Was wir jetzt, wo wir jetzt das Gegenbeispiel erzählt haben, dass solange das Kind die arteigene Milch bekommt, man sich da keine Sorgen machen muss. Und danach, also ich meine, wenn die dann, sagen wir mal, wenn das Kind irgendwie abgestillt wird, aus welchen Gründen auch immer, mit 16, 17, 18 Monaten, 20 Monaten, wann auch immer, kann man, soll man, muss man Kuhmilch
zuführen? Nein, wir selbst brauchen keine Milch, um uns gesund zu ernähren. Wir sind keine kleinen Kühe.
Ja.
Natürlich haben wir die Möglichkeit, Joghurt zu essen. Wir haben die Möglichkeit, Käse zu essen. Wir haben die Möglichkeit, Sahne in die Soßen zu tun. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wir müssen keine Milch trinken. Oder wir müssen keinen Kuhmilchjoghurt essen, um gesund zu bleiben.
Ja.
Das können wir machen, wenn es uns schmeckt. Und wir können es auch lassen. Aber mit Angst wird ja in diesem ganzen, auf diesem ganzen Gebiet gearbeitet. Wir haben so viel Werbung diesbezüglich auch, ne? Also ich kann mich sehr gut erinnern, dass, ich glaube, das war von Hip eine Werbung, da wird da so ein Rieseneimer Kuhmilch auf den Tisch gepackt. Und so viel Milch müsste ihr Kind trinken, um genügend Kalzium aufzunehmen am Tag. Nehmen Sie doch lieber die Kindermilch von so und so. Mhm. Also ne, da wird immer an dem Schräubchen gedreht. Und Eltern wollen das Beste für ihr Kind und das Gesündeste. Und das ist ja auch gut so. Oder es gab eine ganze Zeit lang die Fruchtzwerge-Werbung. Ja, das kleine Steak fürs Kind. Das ist so viel Eiweiß gewesen, ungesünder geht's gar nicht.
Und Zucker.
Und ja, von Zucker noch ganz zu schweigen. Aber ne, da wird so, ja, das kleine Steak und der kleine Snack. Natürlich ist es nicht schlimm, wenn ein Kind mal beim Kindergeburtstag ein Fruchtzwerg isst, wenn es nicht jeden Tag ist. Ja. Ne? Und wenn es nicht die Regel ist oder diese Quetschis oder was auch immer. Ne? Das gibt so viel Werbung, die mit Angst arbeitet.
Mhm.
Und mit Sorgen der Eltern und die wir uns ja nicht machen, wenn es sich nicht lohnen würde, sage ich jetzt mal.
Ja, aber gut, dass du nochmal auf die Industrie zu sprechen kommst, weil es wäre jetzt meine abschließende Frage. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wenn ich nicht mehr stillen sollte, was auch immer, dann nicht auf Kuhmilch zurückgreifen, sondern auf Prämilch, klar.
Im Säuglingsalter,
im
ersten Lebensjahr.
Ganz genau, und darauf will ich hinaus. Was ist denn mit dem zweiten Lebensjahr? Weil da gibt es so viel Blödsinn im Internet. Einerseits von der Industrie gestreut und andererseits auch von den Müttern in Foren befeuert, die sich dann auf den WHO-Kodex, lustigerweise habe ich neulich ein Posting gesehen, auch von so einer Influencerin, die sich auf den WHO-Kodex beruft, dass Kinder ja bis zum zweiten Lebensjahr gesäugt werden sollen, in welcher Form auch immer. Was Blödsinn ist übrigens, also es geht da um Muttermilch und nicht um Prämilch und man muss nicht bis zum zweiten Lebensjahr Prämilch geben.
Richtig.
Und schon gar nicht als Alternative zu Wasser, darauf will ich nämlich hinaus, dass es da draußen anscheinend immer noch irgendwelche Menschen gibt, die denken, ich darf meinem Kind bis zum zweiten Lebensjahr kein Wasser anbieten beim Essen oder muss ihm Kuhmilch anbieten oder Prämilch anbieten. Mhm. Anstatt dem Kind einfach verdammte Axt ein Leitungswasser hinzustellen, die in unseren Leitungen hier in Deutschland alle tipptopp sind. Also man muss auch kein Babywasser kaufen.
Nee.
Also solche Mythen, ich weiß nicht, woher die kommen und die begegnen mir dann auf dem Spielplatz und siehst dann ein Kind, was schwer übergewichtig ist und dann erzählt dir die Mutter in einem Gespräch, was überhaupt nicht darum ging, um das Gewicht des Kindes, war mir so egal. Aber die hat von sich aus erzählt, sie hätte ja gedacht, das Kind müsse immer Prämilch trinken statt Wasser in den ersten zwei Lebensjahren.
Mhm.
Und da fällt's auch vom Glauben ab.
Mhm. Also vielleicht damit nochmal aufräumen, sobald das Kind mit am Tisch sitzt und am Familientisch teilnimmt und Beikost bekommt, kann es auch Wasser aus einem Becher trinken.
Und es
während der Mahlzeit.
Ja, und es braucht keine Prämie mehr nach dem ersten Lebensjahr.
Nein, das sollte bei unserer Möglichkeit der Ernährung klar sein, ja.
Ja, ist es ganz oft nicht. Katrin, warum sollten Neurodermitikerinnen, und gerade wenn ich sehe, mein Kind hat Neurodermitis, warum sollten die auch nochmal explizit auf Kuhmilch oder auch auf Kuhmilchprodukte dann vielleicht
verzichten? Naja, weil, also das kann immer getriggert werden über die Kuhmilch. Es ist ein Fremdeiweiß.
Ja.
Es gibt in Amerika ganz viele Menschen, die auf Erdnüsse allergisch sind, weil über Jahrzehnte überall ist Erdnusskram drin, ne, verarbeitet. Erdnussbutter, das wird ja da in Tonnen konsumiert und da entwickeln sich eben Überempfindlichkeiten.
Mhm.
Es gibt ja auch Menschen, die gegen Hühnereiweiß, Hühnereier, aber meistens ist es Eiweiß, allergisch sind, ne? Oder eben auch, es gibt auch Kinder, die auf Fruchtzucker reagieren. Das muss man heraustüfteln. Aber Kuhmilch ist ein Fremdeiweiß. Es ist ein Eiweiß für die Kuh.
Alles klar.
Und ja, wir Europäer, also wir Nordländer, wir haben das geschafft, eben über viele, viele Jahre eben das... Die Laktose, die Kuhmilch, Eiweiße und so weiter zu vertragen und die Kuhmilch, also das Kuhmilch, Milchzucker. 75% der Weltbevölkerung vertragen überhaupt keine Kuhmilch. Die haben eine Laktoseintoleranz, weil der Körper eben sagt, so, wenn du nicht mehr gestillt wirst, brauchst du auch keine Milch mehr. Also vertragen wir das auch nicht mehr. Und diese Menschen würden auch nie auf die Idee kommen, Kuhmilch zu trinken.
Ja.
Kriegen die sofort Durchfall.
Ja. So, das war das Wort zum Sonntag, zum Thema Kuhmilch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne auf Instagram und empfehlt jetzt diesen Podcast einer Freundin oder einer Bekannten oder einer Hebamme oder schickt ihn in eure Mutti-Gruppe vom PKIP. Wir freuen uns über eure Bewertungen bei Spotify, bei Podigy und bei iTunes. Danke.
Vielen Dank, Mila. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrums Laktation und Stillen. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben_podcast.